Rockantenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem Leben.
Kommen wir zu deinem Steckenpferd, den Onkels. Das ist dein Ding. Irgendwo. Das ist auch irgendwo dein Baby.
Naja.
Irgendwo, irgendwie.
Die Jungs sind schon zu alt, um mein Baby zu sein. Nein, ich liebe die Onkels und ich liebe die Onkels deshalb, weil sie so sind, wie sie sind. Hm. Nämlich ganz anders, als es manchmal kolportiert wird in der Presse und in der Öffentlichkeit. Die Onkels sind ganz anders, sind einfach bodenständig, sind das totale Gegenteil von dem, was manche Leute glauben. Und sie sind einfach super Typen. Stefan Weidner und mein Sohn Oliver und ich, wir gehen auf Fußballspiele. Eintracht Frankfurt natürlich. wir sind auch in London gewesen, als sie gegen Chelsea gespielt haben. Also wir verbringen viel Zeit. Gonzo und ich, Gonzo lebt ja in Irland, verbringen wir auch so viel Zeit wie möglich. Also das sind ganz nette, bodenständige Jungs, die einfach... Es macht einfach Spaß, mit ihnen zusammen zu sein.
Wann bist du zu denen gekommen?
Ja, die Onkels kannte ich ja schon von Anfangstagen. Da hatte ich allerdings nicht mit ihnen gearbeitet, weil natürlich auch viele Veranstalter Anti-Onkels waren. Das wurde auch von der Politik ziemlich forciert. Und deswegen haben die Onkels ja dann auch gesagt, sie machen ihr eigenes Ding. Das haben sie dann auch erfolgreich angefangen. Die Onkels sind... alles andere als rechts, alles andere als. Stefan Weidner ist ein super offener Typ, genau wie Gonzo und die anderen zwei, wie P und wie, ich sage immer, der Dicke, unser Sänger. Mich ärgert es im Grunde genommen, dass viele Kollegen der Onkels aus dem musikalischen Bereich sind Onkels-Fans, trauen sich aber nicht, das so zu sagen. Ja, haben da ihre Probleme mit, warum auch immer. Tatsache ist, wie wir gemeinsam mit den Onkels den Mut hatten, den Hockenheimring zu spielen und mich jeder als geisteskrank erklärt hatte, ja, und gesagt hat, jetzt wird er total wahnsinnig. Und mein Sohn und ich gesagt haben, das machen wir jetzt. Und dann haben wir ja 6-mal den Hockenheimring voll gemacht.
Ja.
Das hat ja noch nie jemand geschafft. Das wird auch in Deutschland so schnell niemand mehr schaffen. Das war einfach unglaublich. Das war das Größte, was ich je gemacht habe, mit Abstand. Und da hat man auch gesehen, wenn man wirklich dann auch so sieht, den Querschnitt der Onkels-Fans, ja, das ist irre. Ja, da kommt, mein Anwalt ist ein Onkels-Fan. Mein Arzt ist ein Onkels-Fan. Ja, Jungs aus der Börse, genauso wie Motorradclubs oder wie wo auch immer sie herkommen. Ja, also es ist halt diese Breite der Onkels-Fans in Deutschland ist so immens, wie ich das noch nie bei irgendeiner anderen Rockband erlebt habe. Ja, dass wirklich da alle hinkommen. Sterneköche, was der Geier, was also ein wilder Mix von Deutschen, aus dem deutschen Bereich, es ist einfach Wahnsinn. Und eine geile Band, sie performen geil und letztendlich, Leute, ist doch immer das Gleiche. Wenn man Musik mag, ist es toll und wer sie nicht mag, muss nicht hingehen. Aber ich muss sagen, ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Publikum wie bei den Onkels so textsicher ist wie bei den Onkels. Ich meine, wie wir in Frankfurt oder auch auf dem Hockenheimring, da konnte man ja manchmal gar nicht die Band hören, da haben ja 100.000 Leute mitgesungen, und zwar jeden Song. Ja, oder das Geilste war, wie wir in Essen waren, da haben die Onkels haben ja eine Klassikplatte gemacht. Und ich fand die Idee, fand ich super, weil sie einfach, es gibt ja viele Bands, die das schon gemacht haben, aber dann haben die Bands selbst mitgespielt in irgendeiner Form, mit dem klassischen Orchester haben sie sich gemischt. Und das haben die Onkels ja gar nicht gewollt. Also, das Ziel war, alle gehen ins Opernhaus nach Essen. Und alle im Smoking oder alle, ne? Schön gekleidet, Anzug, die Damen im Abendkleider, tätowiert bis zum Hals, sehr geil. Es war einfach irre. Die Band saß da, ja, oben. Und dann hat hat das Philharmonieorchester angefangen zu spielen. Und die haben mir letztendlich so leid getan, weil die konnte man gar nicht hören. Weil das, der ganze Saal hat gesungen. Und zwar jedes Lied. Das war irre. Und nachher kam der Dirigent und hat sich verneigt. Da hat es 10 Minuten Applaus gegeben. Das hat er noch nie erlebt. Ja? Ich glaube, der musste danach in psychiatrische Behandlung. Weil das war also einfach...
Da muss man aber eine Sache erklären. Da steht auch seit Jahrzehnten im Raum. Wenn die nicht recht sind, woher kommt denn das Ganze?
Ja gut, ich glaube, wenn du mal bedenkst, dass die Onkels waren ja früher eine Punkband. Ja. Die haben ja im Punk-Bereich angefangen. Waren ja auch im Grunde genommen, es gab damals, ich glaube, wie die aufgewachsen sind in Frankfurt teilweise, gab es glaube ich nur 7 oder 8 Punks in Frankfurt. Dann haben sie dann wurden sie dauernd verprügelt von irgendwelchen anderen. Ja, die gesagt, oh, die Punks. Die kleinen Kinder haben immer gesagt, oh, da vorne, guck dir die an, da kommen die bösen Onkels. Ja, so ist dann auch der Name entstanden. Aber die Punks hatten immer so ein Skinhead-Following. Ja, im Punkbereich waren viele Skinheads, die dann immer zum Punk kamen. Mhm. Und natürlich, klar, als junge Band, wenn du deine Anfangszeit bist, Anfang der 20er, in der Zeit, wo dich sowieso wenig mochten, sagen wir es mal so, oder du wenig Zuspruch von der Öffentlichkeit bekommen hast, war das natürlich klar, dass du dann dich freutest, ja, dass du da hier so einen Zuspruch hast. Bis du dann natürlich irgendwann realisierst, Moment mal, das wird mir doch hier ein bisschen haarig. Mhm. Und dann muss man ja auch sagen, viele reden davon, die Onkels haben es getan. Sie haben wirklich alle, die in irgendeiner Form auf ihre Konzerte kamen, die mit irgendwelchen Nazi-Emblemen oder was auch immer, die wurden des Hauses verwiesen. Mhm. Viele andere reden nur davon, tun es aber nicht. Mhm. Und ich denke, ich meine, wenn man bedenkt, die Toten Hosen waren ja auch eine Punkband.
Ja.
War eine Garagenband. Ja. Ich kenne die noch, da haben sie keine Kohle gehabt. Da kamen sie zum Monsters of Rock nach Bochum und haben gesagt, ob ich sie nicht reinlassen könnte. Ja, das war ja bei denen nicht anders. Ja. Nur natürlich ist das bei denen dann durch ihre öffentlichen Bekenntnisse zur anderen politischen Richtung natürlich in eine andere Richtung gelaufen. Aber Campino hat es ja selbst gesagt, Leute, die Onkels waren vielleicht mal vor 20, 25 Jahren, haben die diesen Ruf gehabt, es wird Zeit, dass man das jetzt mal hinter uns lässt. Mhm. Und wenn man wirklich auch mal sieht, die Resonanz der Medien, als der Hockenheimring war, war ja am ersten Tag in einer großen deutschen Zeitung mit 4 Buchstaben hieß es, die Skandalrocker sind zurück. Dann war ein Riesenaufruhr, also auch durch die Fangruppe. Mhm. Und am nächsten Tag war die Headline, Peter Maffay schreibt Liebeslieder mit den Onkels, mit Stefan Weidner. Ja, also kam sofort der Salto Mortale rückwärts. Und die Reaktion in den Medien war ja durchaus absolut positiv.
Ja.
Nur die Onkels sagen natürlich, und das finde ich auch absolut richtig und korrekt, die verbiegen sich nicht. Die sagen, die Medien haben jahrelang auf uns rumgetrampelt. Wir machen keine Interviews. Mhm. Sie geben nur den Metal Hammer Interview, also ganz ausgesucht, ja. Da war ein Azubi vom Hockenheimer Stadtanzeiger, ja. Den fanden sie gut, dem haben sie ein Interview gegeben. Der war natürlich dann der Star des Tages, kannst du dir vorstellen. Mhm. Aber so sind die Jungs drauf. Und wie gesagt, da ist bei den Onkels ist auch ein Wort und, wir besprechen Sachen und dann ist das auch in Beton gemeißelt und da gibt es kein Hin und kein Her.
Das ist ganz lustig. Ich habe vor Jahren, als die vorletzte Platte rauskam, wir haben so einen Pool, wo die ganzen Plattenfirmen ihr Zeugs reinstellen, damit Kontaktpersonen. Und ich habe gesagt, komm, ich habe den Typen angeschrieben, wer immer das war. Ich habe gesagt, komm, wir wollen ein Interview mit den Onkels. Wir stellen eine neue Platte vor, komm, mach mal. Haben sie abgelehnt.
Ja, natürlich.
Haben wir gedacht, Alter.
Ja, natürlich, klar, weil die Leute natürlich, was ist es aber, dieses Opportunistengehabe, weißt du, und mit dem Strom schwimmen und hin und her. Ich meine, hallo, Leute, wacht auf, die Onkels sind in die größte deutsche Rockband, ja. Da gibt's auch nur 3. Jetzt hast du noch Rammstein und dann hast du die Scorpions, ja, weltweit, die erfolgreichste. Und danke, das war's.
Ja.
Ja, und das wird aber manchmal so ignoriert, aber weißt du, es ist auch schön für uns interessiert es nicht weniger als mehr. Und wie gesagt, wir haben beim Hockenheimring alle Rekorde gebrochen. Wir haben am ersten Tag, in der ersten Stunde, ja, haben wir schon über 100.000 Tickets verkauft. Das, da waren teilweise 500.000 User, ja, die Tickets haben wollten. Das war einfach irre. Das gab es in Deutschland noch nie. Die Rolling Stones haben es einmal geschafft, den Hockenheimring zu spielen. Und da mussten sie noch AC/DC zur Hilfe holen. Also, weißt du, Leute, registriert das mal.
Andererseits hat der ganze Trubel und auch das ganze Pathos dann auch dahinter, das hat doch die Onkels dann letztlich endlich auch erfolgreich gemacht irgendwo, oder? Das hat doch geholfen.
Naja gut, ich glaube, was ihnen geholfen hat, war, dass sie immer zielstrebig waren. Sie waren immer geradeaus, sie haben sich nicht verbogen. Ob das jetzt Gonzo oder Stefan sowieso, die sind da, ja, die gehen da ihren Weg. Oder die Onkels sowieso. Kevin liebe ich. Kevin ist Kevin, ja, unheimlich lustiger Vogel, ja, der natürlich auch in seinem Leben Mist gebaut hat, das weiß er auch selbst. Unabhängig davon, Leute, ich habe auch Mist gebaut, macht euch keine Gedanken. Also von daher gesehen ist es halt so. Und der P ist ein ganz unheimlich netter, in sich gekehrter Typ. Also klar hat das in irgendeiner Form geholfen, aber letztendlich liegt es ja auch an der Band selbst.
Ja.
Und ich glaube halt auch, ihre Qualität als Musiker ist auch selbstverständlich. Und wie die Onkels haben ja auch in Nashville aufgenommen. Mhm. Und da hat mir der Produzent gesagt, den der Doc McGee reingebracht hat, er gesagt, er hat seltenst einen Gitarristen erlebt, der in einem Take alles durchspielt. Ja, also das sagt er schon alles. Ja, also wie gesagt, aber jeder soll machen, was er will. Ich bin Onkels-Fan, wird auch so bleiben. Und ich stehe dazu und ich finde es einfach gut. Dann ist es immer lustig, wenn so manche Leute mich so ein bisschen schräg an, was, die Onkels? Und dann habe ich gesagt, kommt mal mit mir zum Konzert. Und da habe ich ein paar Freunde von mir eingeladen, die wirklich Anti-Onkels waren zu dem Zeitpunkt. Die sind jetzt Onkels-Fans. Die haben gesagt, sowas haben wir ja noch nie erlebt. Ja, das ist einfach irre. Ja, weil es einfach ein Erlebnis ist, die Fans zu sehen. Und vor allen Dingen, es gibt keinen Stress bei den Onkels-Fans. Das ist alles wie so eine Wallfahrt. Ja,
ja stimmt. Ja,
wo die einfach hingehen und sagen, geil. Ja, und ich gehöre dazu.
Wieso? Wie bist du mit den Onkels nach Südamerika gekommen?
Naja, irgendwann hatten wir mal gequatscht, das hatten wir mal so geredet und haben gesagt, naja, ihr seid zwar jetzt nicht mehr am Anfang eurer Karriere, aber habe ich gesagt, weißt du, es wäre doch mal geil, einfach Südamerika zu spielen. Und da hat der Gonzo und der Stefan gesagt, oh ja, super, lass uns das mal machen. Und dann habe ich meinen Freund Phil Rodriguez angerufen, der Festivals gehabt hat in Rio und erst in Argentinien. Und dann nochmal in Brasilien. Und dann habe ich gesagt, komm, nimm uns doch dazu. Und dann hat er gesagt, ja klar, kein Thema. Habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen folgendermaßen, du nimmst uns dazu. Und wenn wir machen aus Dankbarkeit, wenn du dann das nächste Mal eine Band von dir hast, die nehmen wir dann mit nach Deutschland. So, und das Lustige war, dass auf diesem Festival die Bands gespielt haben, die dann 4 Wochen später mit uns auf den Hockenheimring gespielt haben.
Ja.
Die waren die Headliner, ja. Five Finger Death Punch und ja, so. Okay, okay. Und die haben uns natürlich sich um uns gekümmert, ist ja klar, weil die haben schon gedacht, okay, wenn wir jetzt Scheiße bauen, dann kriegen wir in Hockenheim keine Kiste Bier hingestellt, so ungefähr. Und wir haben wirklich richtig Spaß gehabt und dann haben wir auch gesagt, wir haben uns zusammen, wir haben gesagt, was machen wir? Pressekonferenzen. Da habe ich gesagt, ach, weißt du was, Jungs, Pressekonferenz interessiert doch keine Sau, weißt du, wir sind eine Band aus Deutschland, von denen haben die noch nie was gehört. Sag ich, wir machen Folgendes. Und da hat der Stefan und der Gonzo und ich, wir haben das nochmal ausbaldofert und haben gesagt, weißt du, was wir machen? Wir machen einen deutschen Bierabend. Und wir laden die Presse ein zur deutschen Partyabend mit Grill und Bier und wenn die Leute reinkommen, zeigen wir denen 10 Minuten Video vom Hockenheimring. Hm. Die sind alle ausgeflippt. Wir haben so viel Medienresonanz bekommen, das war irre. Ja, dann weißt du, oh, diese Band kommt den ganzen Weg und so weiter und so. War unheimlich lustig, hat Spaß gemacht und wir haben dann auch die Zeit richtig genossen und dann sind wir wieder zurück. Und es hat zwar Geld gekostet, aber jeder war, glaube ich, happy. Und jetzt hat man es zumindest mal gemacht. Und die Resonanz in Südamerika war toll. Wir kriegen jetzt wirklich am laufenden Band auch so, kommt doch mal wieder. Und weißt du, und das Lustige war, wir waren dann in Brasilien und haben dort gespielt. Und dann kam ein deutscher Fanclub. Die sind 1000 Kilometer mit Bussen angerollt aus Südbrasilien, ja, und alle in Eintracht Frankfurt Shirts und mit der Eintracht Frankfurt Fahne und mit Onkels Shirts, und es war herrlich, es war einfach toll. Und dann haben wir mit denen auch noch Party gefeiert. Stefan hat sie alle eingeladen, der Gonzo, und dann waren wir noch mit denen zusammen. War sehr lustig. Also wir haben Spaß gehabt da, und wie gesagt, das war unser Trip nach Südamerika.
Wie sind denn die Veranstalter vom Hellfest auf die Onkels gekommen?
Ben Barbeau, das ist ein Freund von mir, das ist der Veranstalter vom Hellfest. Und den habe ich angerufen und habe gesagt, du, wir würden gerne spielen. Und Ben hat sofort ja gesagt, kein Thema, machen wir. Und so, wie das halt so ist, einer kennt den anderen und sagt, komm und mach. Und ich meine, der Ben ist natürlich auch nicht doof. Er wusste natürlich auch, aha, Onkels, ja, das ist schon ein Kaliber, ja. Und es ist natürlich auch für ihn, ja, für die Pressemitteilung und sowas, ja, ist es natürlich auch nicht uninteressant. Mhm. Und ja, wir haben da gespielt und das war wirklich schön und es hat uns Spaß gemacht. Und wir waren ja auch in der Schweiz, haben ja auch ein Open Air gespielt. Ja, ist ja klar, die Veranstalter denken sich natürlich dann, naja, vielleicht, wenn sie jetzt nicht gerade in Deutschland spielen, kriegen wir noch deutsche Fans, die rüberkommen, ja, unter Umständen. Aber es war sehr lustig und wir haben Spaß gehabt. Und an für sich haben wir immer Spaß, wenn wir auf Tour sind. Also es ist immer gut. Es sei denn, Stefan hat keinen Spaß, wenn die Eintracht gerade verloren hat. Dann ist es so eine Stunde ein bisschen schwierig, aber danach ist wieder alles gut.
Aber ich glaube, ich habe mir den Auftritt vom Hellfest angeschaut und ich muss tatsächlich lachen, weil irgendwie, es war ja ein Nachmittagskonzert.
Ja.
Wir sind am Nachmittag auf der Bühne gestanden. Wann war denn da das letzte Mal, dass Sie das erlebt haben, dass es nicht dunkel war?
Ja, weißt du, das ist ja auch das Erfrischende bei den Onkels. Die lassen ihren, in Anführungsstrichen, deutschen Superstar-Nimbus-Status lassen sie weg, wenn sie ins Ausland gehen. Und das ist denen total egal. Dann spielen sie halt nachmittags. Ich meine, darfst nicht vergessen, wie wir in Südamerika waren. Da war ich der Tourmanager. Ja, ich war wieder zurück zu alten Zeiten. Wir sind mit ganz kleinem Besteck dahin geflogen, ja. Jeder hat die Gitarren geschleppt oder dies, das und jenes. Also, das war nicht das volle Programm. Mhm. Und es war auch jedem bewusst und alles easy. Also die Jungs sind da schmerzfrei, die machen das gerne. Das haben wir auch in Barcelona gemacht, auf dem Rockfest. Mhm. Ja, waren wir ja auch. Und die Jungs sind da, sagen wir mal, immer wieder bereit, solche Sachen zu machen. Und ich finde das einfach gut. Und dann ist das ganz easy going und sie spielen und danach gehen wir schön feiern.
Wann kriegst du jemals genug?
Ja, gute Frage.
Wir müssen über eine Band reden, die haben wir tatsächlich bisher außen vor gelassen. Obwohl es nicht die kleinste Band der Welt ist, und zwar Aerosmith.
Ja.
Die hast du auch praktisch als Konzertveranstalter gemacht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das in früheren Tagen schon nicht so einfach war, ganz halb Kolumbien reinzuschaufeln.
Naja, keiner ist geiler als Steven Tyler. Den Spruch kennen wir ja. Steven lebt das auch, so wie es ist. Auch wieder Gitarrengott Joe Perry. Klar, ja, logisch, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Jungs sind Aerosmith, ich liebe Aerosmith. Die sind einfach toll, die sind super drauf. Haben natürlich all diese Geschichten von früher hinter sich gelassen. Heute sind sie total clean, was auch immer das bedeutet. Ich erinnere mich an Tourneen, da durfte überhaupt kein Alkohol hinter der Bühne. Ich musste dann immer meinen Wein im Wasserglas verstecken, ja, so ungefähr. Das durfte ja keiner wissen, ja, mit Androhung von Strafen. Ja, also so richtig krass.
Alter Falter.
Sie sind einfach super Typen, super Jungs. Ich mag Joe extrem. Steven ist sowieso ein ganz total positiv verrückter Vogel. Und ja, das sind einfach geborene Stars. So, weißt du, das sind einfach diese Ausstrahlung, die von ihm ausgeht schon. Weißt du, das ist schon, wow, da kommt einer, weißt du, so dieses, hier bin ich, ne, was kostet die Welt? Also, schon sehr, sehr cool. Coole Band, geile Band und
Wie lange hast du die gemacht? Oder wann hast du angefangen, mit ihnen zu arbeiten?
Oh je, jetzt muss ich mal zurückdenken. Ich glaube, so bestimmt 20 plus Jahre. Ich musste mal genau nachschauen.
Waren die da schon aus den ganzen Eskapaden raus?
So halbwegs, ja. so halbwegs. Aber zumindest, es ist ja schon irre, wie eine Band, die, sagen wir so, den der Ruf so vorausging, ja. Ja, in der Beziehung alles zu genießen, wie die dann heute fit sind wie ein Turnschuh, ja, gar nichts mehr zu sich nehmen, ja. Und es ist schon, ich glaube, für manche Mediziner schon ein großes Wunder, dass die da heute noch so rumtanzen. Aber so ist es halt.
Es ist tatsächlich, wenn du sagst, es gab Zeiten, dass bei denen Alkohol hinter der Bühne einfach verboten war. Das kann man sich als Fan gar nicht vorstellen. Naja. Das ist so verquert zu der allgemeinen Ansicht,
naja, bei Aerosmith. Naja, gut, weil sie sich selbst nicht getraut haben. Ne? Die wussten schon, oh je, wenn ich da eine Flasche sehe, dann könnte es schon eng werden. Ne? Also ich finde es aber auch gut, dass sie das so gemacht haben, weil es einfach nur so geht. Ja, es ist, du musst halt da rigoros sagen, nein. Und die haben natürlich dann auch, sagen wir mal, im Umfeld Leute gehabt, die ihnen geholfen haben, logischerweise über diesen Berg rüberzukommen. Und ich denke, wer so viel genossen hat, da ist es nicht einfach, da runterzukommen.
Aber es mussten die eigentlich selbst gewollt haben, oder? Es muss von der Band ausgegangen sein.
Absolut. Nein, ich glaube auch, dass sie das einfach registriert haben. Und ich denke auch, irgendwann kommen da schon die ersten Warnsignale vom Körper, ja, dass du dann sagst, oh je, vielleicht soll ich jetzt hier doch mal ein bisschen langsamer machen. Und das haben sie ja dann Gott sei Dank gemacht. Und wie gesagt, der Musik hat es nicht geschadet.
Nee.
Gegenteil sogar, ja. Live immer noch eine der geilsten Livebands. Aber natürlich, das ist immer so, weißt du, wenn Leute immer sagen, das ist eine geile Liveband, ja klar, aber die sind nur geil, weil sie geile Songs haben. Mhm. Ja, du kannst die beste Band der Welt auf der Bühne haben, wenn die nur Scheiße spielen, ja, oder sich selbst erfinden wollen und irgendwas spielen, was du überhaupt nicht kennst, dann hast du nach 10 Minuten auch die Schnauze voll. Ja. Also geil ist eine Band nur, weil sie geile Songs haben. So einfach ist das, zumindest in meinem Leben.
Sehr geil. Über was haben wir noch nicht geredet?
Gut, wir können gerne noch mal reden über meine Anfangstage, wo ich mit Bands gearbeitet habe, wo die teilweise keiner mehr kennt.
Ja, immer gern. Immer gern.
Umso mehr. Also, wenn ich so an die Tage denke mit Three Dog Night, ja, James Brown, den natürlich jeder kennt.
Ja.
Oder mit Bands wie Creedence Clearwater Revival oder mit Bands wie Sly and the Family Stone. Ja, das war natürlich so in meinen Anfangstagen, wo, sagen wir, gerade der Soul groß war in Deutschland.
Ja.
Und ich damals noch für Mama Concerts gearbeitet habe und dann die Bands betreut habe. Und das war natürlich auch immer lustige Anekdoten, Osibisa, Criss Cross Rhythm from Africa. Osibisa, ja, war auch so eine Truppe. Die haben dann immer im Hotel ihr Süppchen gekocht, aber über offenem Feuer. Das war natürlich eine dumme Idee. Öfters ist das Hotels verwiesen worden.
Aber du musst allein über James Brown musst du ein Buch schreiben können.
Ja gut, den habe ich nicht so oft getroffen, aber da gibt es schon ein, zwei lustige Anekdoten, die dann in meinem Buch sind. Ich meine, ich habe auch mit Diana Ross gearbeitet, gearbeitet als Veranstalter, als Betreuer im Grunde genommen. Ich müsste mal so die Liste raussuchen. Maze, Frankie Beverly and Maze. Maze war in Amerika ein absoluter Senkrechtstarter. M-A-Z-E, Maze, hießen Frankie Beverly and Maze. War ein absoluter Senkrechtstarter, kam dann aus dieser Sly in the Family Stone Ecke. Und ob das dann war, Cameo. Solche Bands, Cameo haben wir mal in der Rollschuh-Disco veranstaltet. Ja. Also das waren schon lustige Zeiten, weil das alles so ein bisschen, naja, learning by doing. Da haben wir halt irgendwo gespielt, wo es Kohle gab und dann waren natürlich diese Rollschuh-Discos, waren ja gerade so groß in Mode.
Ja.
Und ein Freund von mir, der hatte so eine Rollschuh-Disco in Hanau bei Frankfurt. Und er hat immer gesagt, Mensch, dann bring mir doch mal so ein paar, dann machen wir hier die Bude voll. Und dann haben wir da Cameo da reingebracht und die sind ausgeflippt. Die fanden das natürlich toll, ja, weil es halt mal was ganz anderes war. Oder, ja, weißt du, sind alle solche Geschichten, oder wie wir mit Motley Crue auf der Burg Frankenstein eine New Year's Evil Party gefeiert haben.
Wann war denn das?
Ach, Motley Crue, Burg Frankenstein. Das muss gewesen sein in den 80ern.
Ich weiß, es gab mal eine Motley Crue Tour, 84, 85.
Dann war das da.
Ich glaube, da war Running Wild Vorband oder so.
Ja, genau, richtig. Dann war das da. Und da waren wir auf der Burg Frankenstein mit denen und alle sind ausgeflippt, weil das ist natürlich allein schon der Name, ne? Frankenstein. Ne? Aber es gab viele, viele Soul-Bands, mit denen ich gearbeitet habe. Da müsste ich mal eine Liste erstellen. Viele sind mir natürlich entfallen, weil es einfach zu viele waren. Aber da waren wir auch mit den Four Tops. Ja, da gab es auch eine lustige Sache, wie einer meiner Partner, dessen Englisch nicht so doll war. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja ein Angebot für die Four Tops. Und er sagte, ja, dann mach doch das Angebot. Dann fliegen wir die drei halt rüber. Also hallo. solche Geschichten. Dann fliegen wir die drei halt rüber. Danke fürs Gespräch. So, also sehr, sehr viel. Aber ich muss sagen, es war unheimlich angenehm, weil die Jungs, die ganzen farbigen Bands, die kamen aus diesem ganzen Soul-Background, Soul-Bereich. Für die war das natürlich auch toll, nach Europa zu kommen. Die waren unheimlich, sagen wir mal, neugierig, wissbegierig. Ja.
Aber ist so eine Person wie Diana Ross nicht per se dann schwierig? Wenn man schon so ein Superstar ist, dann nochmal...
Ja, Diana Ross ist halt eine ganz andere Liga.
Ja, ja, klar.
Die ist halt schon ein Superstar. Ja.
Ja.
Und an die kommst du auch gar nicht ran. Mehr als, hello, how are you, I'm Ozzy. Und dann guckt sie mich so und sagt, nice, gut. Und legt mich am Arsch ungefähr in Ordnung und dann war sie weg. Also da gibt es halt auch solche, ist klar. Aber auf der anderen Seite haben wir uns immer bemüht, natürlich auch den Bands wirklich da was zu bieten. Und ich erinnere mich dann an Maze und Frankie Beverly, die kamen dann immer nach dem Konzert und dann sagte mir der Frankie Beverly, Ozzy, wir wollen Soul Food haben. Und ich habe gesagt, hä? Was ist ein Soul Food? Kannte ich überhaupt bloß gar nicht, was das war. Und dann habe ich irgendwelche Ami-Freunde von mir gefragt und die sagten, ja, hier gibt es so eine Kneipe, die machen Soul Food. Die sind aber erst nachts ab 11 Uhr geöffnet, so ungefähr, in der ganz üblen Gegend. Da habe ich gesagt, gehen wir mal hin mit dem Frankie und der Bande. Und dann sind wir da hin und die waren überglücklich. Und dann haben sie dann ihr Soul Food gekriegt. Und ansonsten haben sie bei mir zu Hause, haben wir Essen gemacht, da hat meine Schwiegermutter noch das Essen gemacht, Apfelstrudel. Und dann sind die ja ausgeflippt, das kannten die ja gar nicht. Apple Strudel, I like it. Und dann haben wir da Apfelstrudel und Apfelkorn und naja, danke fürs Gespräch. Also es war immer sehr lustig.
Du hast diese Motley Crue Tour gemacht. Das muss doch der schlimmste Flohzirkus gewesen sein, diese Jungs beieinander zu halten.
Ja, ohne Zweifel. Ich meine, Motley, die waren ja, und vor allem zu dem Zeitpunkt, waren die ja sowieso, ich meine, verrückt waren sie schon immer, jetzt sind es Gott sei Dank nicht mehr so, obwohl ich das auch nicht schriftlich garantieren würde, aber nein, die sind halt, die waren total Banane, also im positiven Sinne. Ne? Der Nicky ist dann immer hin und hat den Schlagzeuger, den, wie heißt der?
Tommy Lee.
Hat einen Tommy gebissen. Sie hatten so eine Beißphase, dass sie sich immer gebissen haben, dass es geblutet hat. Dann hat er den wieder gebissen und dann habe ich zum Niki gesagt, sag ich, Niki, komm ja nicht auf die Idee, mich zu beißen, ich hau dir aufs Maul. Ja, so ungefähr ging das dann immer, wie verrückt. Ja.
Und also, hast du da im Vorfeld oder hattest du da nicht Bedenken? Er sagt, nee, das machen wir nicht. Komm, die sind zu unwirrig immer.
Gerade das hat mich ja gereizt. Ich komme ja aus dem Zirkus, ich bin es doch gewohnt, mit wilden Tieren umzugehen. Nein, nein, nein. Nein, das war ja gerade das, ich habe das schon immer geliebt, halt so. Ist ja meistens immer so, wenn man von vornherein so diese ganzen Warnungen hört, oh, pass auf, ja, die, und um Gottes Willen. Und die entpuppen sich nachher als ganz gut, verrückt, klar, aber dann doch sind gute Freundschaften draus geworden und das haben wir heute noch. Also die waren schon relativ verrückt, aber ich hatte natürlich auch das Glück, dass Doc McGee sie gemanagt hat. Das heißt, ich hatte auch die entsprechende Rückendeckung. die hätten mich nicht feuern dürfen. Ja. Von daher wurde auch mein Selbstvertrauen etwas durch Doc gestärkt. Also es war alles gut. Nee, wir sind heute noch gut befreundet. Ich hatte gerade jetzt erst wieder Nicky in Los Angeles getroffen, also als wir noch nach Los Angeles fliegen durften, so vom Jahr. Und das ist alles gut. Und Nicky auch heute super drauf und alles easy going und Die sind einfach super drauf.
Aber erklär mir eine Sache. Die waren doch damals, die haben doch bergeweise Drogen rumgeschaufelt. Wie hast du das hingebracht, dass die in Deutschland straffrei durchkommen?
Ich wusste nicht, dass das Drogen waren. Ich dachte, das wäre Mehl oder sowas. Ich hatte mich schon gewundert, ob die Brot backen wollten oder irgendwas. Nein, sagen wir mal.
Aber da bist du als Tourveranstalter bist doch die ärmste Sau. Wenn du weißt, du hast eine Band, die ohne gar nicht kann oder auch nicht mag.
Naja gut, aber sagen wir mal, die Jungs sind ja so clever gewesen auch, dass sie nochmal den Konsum in der Öffentlichkeit, wenn es denn dann welchen gab, was ich natürlich nicht weiß.
Nein, woher denn?
Das natürlich dann in ihren eigenen vier Wänden gemacht haben. Also gut, wenn ich heute über jeden Konsum reden würde, dann wäre es ein langes Gespräch. Nein, ich denke mal, das war schon okay so. Die waren halt einfach total geisteskrank auf ihre Art, aber deswegen war auch ihre Musik so geil. Mhm. Auf eine gewisse Art, weil sie einfach total, ja, das waren wirklich so die, für mich so eine richtig geile Rockband. Ja, die haben Rock'n'Roll gelebt, privat wie auf der Bühne, völlig egal. Ja, das war, die Welt war eine große Bühne für sie. Ja.
Was hattest du damals noch so an Hard Rock und Metal Acts in den 80er Jahren? Hast du damals schon Maiden gemacht?
Ja, klar.
Hast du auch diese Power Slave Tour und so weiter?
Maiden habe ich schon über 30 Jahre gemacht. Maiden war einmal am Anfang beim anderen Veranstalter, beim Werner Kuhls. Ich weiß gar nicht mehr, wie dessen Firma ging, die hat dann auch zugemacht und war dann schon über 30 Jahre bei mir. Also, ich denke mal, das waren Bands, ich habe Tourneen gemacht mit Bands, die hießen Mott the Hoople, East of Eden, BTO, Bachmann Turner Overdrive. Mhm. Ja. Oder, also es waren so viele, wo ich mal wirklich nachdenke, das war irre.
Ja. Welche Tourneen waren damals, die du gemacht hast oder wo du dabei warst, wo du sagst, genau, das war der Zeitpunkt, wo diese Band explodiert ist?
Ja, da gibt's einige. Ich meine, das war ganz am Anfang Iron Maiden. Mhm. Das war sicherlich Metallica.
Mhm. Sicherlich. Hast du die Master of Puppets Tour gemacht?
Ja.
Alter Falter. Das Metallica damals im Deutschen Museum bei dieser Master of Puppets Tour. Das ist legendär.
Ja, Metallica. Ja, ich erinnere mich, das aber damals war doch noch
Cliff Burton ist
der eine Junge ist verunglückt.
Genau, genau.
Bei diesem Busunglück.
Genau.
Und dann riefen, das war eine Tour, die wir gerade geplant hatten, und dann rief mich dann nachts der Manager an und sagte, du, wir müssen leider die Tour absagen. Und dann hat er mir das erzählt, war eine ganz schlimme Nachricht. Vor allen Dingen natürlich auch für uns als kleine Veranstalter, ja, das war natürlich für uns eine wichtige Tour, eine große Tour. Ne? Und da hauen natürlich solche Sachen fürchterlich rein, bei aller Tragik, die da ist. Aber wie gesagt, Metallica habe ich dann bis das letzte Mal vor ein paar Jahren immer gemacht. Bin heute auch noch mit Lars gut befreundet, also alles kein Thema, alles easy. Weißt du, haben wir ja schon mal drüber geredet, auch wenn Bands dich verlassen, aus welchen Gründen auch immer, und sich das Geschäft ein bisschen verschiebt. Man soll nie im Bus nachschauen, weil es kommt immer neuer. Ja, und so ist es halt. Und solange du eine gewisse Freundschaft aufrechterhalten kannst oder Freundschaft überhaupt, ist das okay. Und man weiß nie, was sich wieder ergibt. Weißt du, man weiß nie, wo man sich wieder trifft. Man weiß nie, wie sich Dinge verändern im Business. Und deswegen habe ich an, dass ich in den seltensten Fällen irgendwie nur, weil eine Band dann einen Veranstalter gewechselt hat, habe ich dann mich schlecht benommen, sagen wir es mal so. Mhm. Und ehrlich gesagt, so viele Bands haben mich auch nicht verlassen. Von daher gesehen war das auch gut zu ertragen.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.